Es ist ja mehr als ein Monat her, ca. 6 Wochen, seit wir das letzte Mal Gemeindebibelschule hatten zu dem Thema Nachfolge ist Herzenssache. Es ist jetzt ziemlich viel Zeit vergangen, aus verschiedenen Umständen ist es nicht eher möglich gewesen. Ich werde einfach kurz ein paar Sachen versuchen zusammenzufassen. Ja, ich möchte noch auf Hochdeutsch umstellen. Einige wichtige Punkte möchte ich kurz wieder erwähnen. Wir haben ja ganz am Anfang gesehen, wie wichtig das ist in unserer Nachfolge des Herrn Jesus, dass wir ganz praktisch werden. Eine große Not heutzutage war es schon immer durch alle Jahrhunderte hindurch, wenn das geistliche Leben nur so zum Verschönern, zum sich schmücken war, um schöne Worte zu machen, um sich vielleicht gut darzustellen vor der Welt, zu sagen, ja, ich bin auch gläubig und so weiter. Wenn es nur um eine Fassade ging. Aber das Wesentliche der Nachfolge ist die Praxis, der Alltag. Und da haben wir rasch gemerkt, dass es sofort mit unserem Herzen zu tun hat. Wenn wir das Herz ausklammern, unser Inneres, unsere Gesinnung, können wir sehr gut eine schöne Fassade aufziehen. Viele Menschen denken, ist der aber ernsthaft und gläubig und so weiter. Aber irgendwo kommt der Punkt, wo es unweigerlich ans Tageslicht kommt und man sich verrät, dass die ganze Sache eigentlich nicht in meinem Herzen ist. Jüngerschaft ist immer sehr praktisch. Es hat mit der praktischen Gerechtigkeit zu tun. Wie leben und wandeln wir nämlich im Alltag, in unserer Familie, dort, wo wir arbeiten, eben als lebendige und sichtbare Zeugen Jesu Christi vor dieser Welt und auch in der Gemeinde. Wir haben diesen Vers gesehen, der so schön das zusammenfasst. Vielleicht schlagen wir ihn wieder auf, weil er so wichtig ist. Philipper 2. Philipper 2, Vers 15. Wir lesen aber Vers 14 auch mit, weil es der gleiche Satz ist. Dort steht, tut alles ohne Murren und Bedenken. An wen geht diese Aufforderung? Das muss uns auch bewusst sein. Es geht nicht einfach an die Menschen. Nein, es geht an die Kinder Gottes. Es geht an die wirklich wiedergeborenen Gläubigen. Sonst macht es keinen Sinn. An sie allein spricht Paulus hier oder adressiert sich der Geist Gottes durch das Wort Gottes. Tut alles ohne Murren und Bedenken, damit ihr unsträflich und lauter seid. Untadelige Kinder Gottes, inmitten eines verdrehten und verkehrten Geschlechts, unter welchem ihr leuchtet als Lichter in der Welt. Eine kurze Stelle, die so gut die ganze Thematik zusammenfasst, was eigentlich das Ziel von unserem Christsein ist, was unsere Ausrichtung als Kinder Gottes ist. Nämlich diejenige, dass wir, das fällt einem am schnellsten auf hier, dass wir total anders sind. Total anders sind als die Welt, in der wir leben. Und dass dies sehr schnell und sofort sichtbar sein muss, dass wir total anders sind als die verkehrte und verdrehte, das griechische Wort könnte man auch übersetzen, perverse Welt, in der wir leben. Oder ist das etwas nicht so, dass dieser Text das aussagt? Ist verdreht und verkehrt ganz ähnlich wie unsträflich und lauter und untadelig. Nein, es ist genau das Gegenteil voneinander. Das ist die Hauptaussage dieses Verses. Nämlich, die Kinder Gottes leben zwar in dieser Welt, sie sind nicht irgendwo abgehoben auf einer Wolke oder unter einer Glasglocke, sondern sie leben mitten in dieser Welt. Und diese Welt und die Kinder Gottes, die sind so gut zum Unterscheiden, wie Tag und Nacht, wie Licht und Finsternis. Und wisst ihr, manchmal kommt es mir vor, als seien die Christen heute viel eher so zu verstehen in Beziehung zur Welt. Ihr kennt sicher alle noch diese Bildchen, die haben wir immer gerne als Kinder angeschaut und versucht herauszufinden. 10 Unterschiede. 2 Bildchen und auf den ersten Blick haargenau gleich. Und dann musste man suchen und ganz kleine Details tatsächlich und da und hier und am Schluss versuchte man auf 10 Stück zu kommen, Dinge, die sich etwas unterscheiden voneinander. Das ist ein tragisches Bild für die heutigen Christen, ich meine die evangelikalen Christen, nicht irgendwelche Liberalen. Sie sind eigentlich von der Welt nicht mehr zu unterscheiden. Oder wenn man ganz gut schaut und dann findet man hier einen kleinen Punkt und dort einen kleinen Kreis, wo es sich vielleicht noch etwas unterscheidet. Und hier ist aber nicht so ein Vergleichsbildchen, was der Vers hier aussagt. Wie Licht und Finsternis, so unterschiedlich sind wir als Gläubige in dieser verkehrten und verdrehten Welt. Das ist der biblische Befund. Das ist, was Gott uns aussagt über, was sein Wille ist, wie wir sind. Gleichzeitig gibt uns Gott hier ja auch eine Beurteilung dieser Welt. Er beurteilt diese Welt. Er sagt, wie diese Welt in seinen Augen ist. Verdreht, verkehrt, pervers. Das ist das zentrale Thema der Nachfolge, dass wir lernen, als unsträfliche, lautere, untadelige Kinder Gottes unserem Herrn nachzufolgen auf dem schmalen Weg inmitten dieser verkehrten und verdrehten Welt. Wir haben auch ganz am Anfang gesagt, dass sich diese ganze Serie nicht an religiöse Leute richtet, weil ganz bewusst nicht. Auch was wir jetzt mehr und mehr konkret sagen werden, sei es zu unserem äußeren Kleider und so weiter, sei es zur Musik, all das, was so wichtig ist in unserem Leben, dass die Richtlinien, die uns die Bibel da gibt, die sind nicht für religiöse Leute, die einfach eben eine Fassade haben wollen. Die sind für echt wiedergeborene Gläubige. Weil die Gefahr ist so groß bei diesen Themen. Das wissen wir alle. Wir haben es auch selber schon erlebt, wie explosiv diese Themen sind. Wenn nicht wirklich wiedergeborene Menschen sich damit befassen und damit konfrontiert werden, dann entweder explodieren sie oder es passiert, dass sich da eine Gesetzlichkeit einschleicht. Dass man diese Dinge aus eigener Kraft, aus diesem religiösen Gutseinwollen heraus mit eigener Kraft umzusetzen versucht und vor allem dann auf die anderen zeigt und ihnen sagt, da bist du falsch und das müsstest du, das ist nicht genau korrekt. Es führt zu einer unbiblischen Gesetzlichkeit, wenn nicht wirklich wiedergeborene Menschen diese Themen umsetzen wollen. Darum ist mir das so wichtig. Es geht nur an diejenigen, die wissen, dass sie ihre Namen im Himmel eingeschrieben sind. Die wissen, dass sie alles bereit sind aufzugeben für den Herrn Jesus. Dass sie mit Sicherheit bei ihm am Ziel sein werden und sein wollen. Das macht einen riesengroßen Unterschied, wie man an dieses Thema herangeht. Alles andere löst Streit, Gesetzlichkeit, explosive Diskussionen und so weiter aus. Wir haben dann gesehen, eben wie es in erster Linie nicht um Äußerlichkeiten geht, sondern es muss in unserem Herzen beginnen. In unserem Innen muss es beginnen. Wenn wir nicht dem Herrn Jesus von ganzem Herzen nachfolgen wollen, dann nützt es nichts, wenn wir ein bisschen gute Haltungen, gute Taten tun wollen für ihn. Es muss aus unserem Herzen kommen. Und dass der Punkt, der diesem zugrunde liegt, ist natürlich das, dass wir Gott lieben sollen. Wir können ihn nicht von Herzen nachfolgen, wir können nicht unser Herz vor Gott in Ordnung bringen, wenn wir nicht Gott von ganzem Herzen lieben, unseren Herrn von ganzem Herzen lieben. Wenn wir nicht mit aller Kraft dieses Gebot umsetzen wollen, das wir ja auch auswendig gelernt haben, Markus 12,30, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele, mit deinem ganzen Denken und mit deiner ganzen Kraft. Es ist alles eingeschlossen. Es gibt nichts weiteres in unserem Leben, mit dem wir Gott noch lieben könnten, als diese vier Punkte. Unser totales und ganzes Wesen soll Gott lieben. Es ist ein Gebot. Du sollst ihn lieben. Aber wir haben auch gesehen, Gott zwingt niemanden. Er will keine Roboterliebe. Er will, dass es wirklich aus unserem Herzen kommt. Wenn es nur eine aufgesetzte Liebe ist, dann ist es nicht die erste Liebe, von der in Offenbarung 2 die Rede ist, im Sendschreiben an Ephesus. Dann ist es nicht unsere Liebe mit der höchsten Priorität für unseren Herrn. Es muss die erste Liebe sein. Wir können das nicht produzieren, er macht es in uns. Aber wir müssen ihm unser Herz öffnen, dass er seine Liebe hineinsenken kann. Denn die Liebe Gottes ist ausgegossen durch den Heiligen Geist in uns. Das ist eine Verheißung. Und mit der dürfen wir rechnen. Und darum ist es für einen wiedergeborenen Menschen möglich, es ist möglich, Gott von ganzem Herzen und so weiter, ganzen Seele, ganzen Denken, ganzen Kraft zu lieben. Die Nachfolge ist tatsächlich eine Frage der Liebe. Wir haben da viele Stellen dazu angeschaut, auch das Beispiel von Petrus nach der Auferstehung Jesu im Johannes 21, diese herrliche Begebenheit. Wir haben auch das Sendschreiben an die Gemeinde in Ephesus angeschaut. Das aber habe ich gegen dich, dass du die erste Liebe verlassen hast. Die erste Liebe bedeutet, den Herrn Jesus lieben, wie wir niemanden und nichts im Himmel und auf Erden sonst lieben. Und wenn wir das verlassen, dann sagt uns der Herr, ich habe gegen dich. Ich habe gegen dich. Und wir haben gesehen, dass es etwas sehr Schwerwiegendes in seinen Augen ist. Dann sind wir zu dem ersten konkreten Thema gekommen in der Nachfolge, unser Äußeres. Und da möchten wir jetzt weiterfahren auf der Seite 13. Seite 12 haben wir letztes Mal noch so zwei, drei Gedankenexperimente gemacht. Wir haben uns zum Beispiel überlegt, wie wäre das, wenn es möglich wäre, eine Zeitreise zurückzumachen, 100 Jahre zurück von heute aus, in eine damals schon existierende, damals wirklich bibeltreue Gemeinde, sei es eine FEG oder eine Krishona oder wie auch sie haben heißen mögen damals. Und wir könnten diese Leute beobachten, die könnten einen heutigen Gottesdienst in so einer Gemeinde auf einem Video präsentiert bekommen und sehen. Wie wäre die Reaktion diesem Menschen von damals? Wie würden sie reagieren auf die Musik, die sie hören, die sie gespielt sehen? Und wir können uns gut vorstellen, diese Reaktionen, die das gegeben hätte, wenn sie ankreuzen können, das ist wirklich Gott wohlgefällige Anbetungsmusik. Wenn man, ob einige da ein Kreuz gemacht hätten. Oder diese Musik ist sehr gewöhnungsbedürftig. Ich bin nicht sicher, ob das geistliche Musik ist. Wäre eine andere Möglichkeit anzukreuzen. Oder dies ist gotteslästerliche Musik aus einem Götzentempel. Und da bin ich mir ganz sicher, dass viele Kreuze genau dort gesetzt würden. Und das gleiche Gedankenspiel mit dem Äußern, mit der Kleidung, wie die Christen heute sich zeigen, wie sie im Alltag daherkommen. Auch wieder die Möglichkeit, das ist ganz okay, diese Kleider, gewöhnungsbedürftig, oder so kleiden sich Prostituierte. Und auch da bin ich mir ganz sicher, dass beim letzten viele Kreuze, sehr viele Kreuze gesetzt würden. Die Welt, das Empfinden der Menschen für das, was richtig bzw. was falsch ist, was normal verkehrt ist, hat sich tatsächlich ja in vielem verändert. Und das ist ja das, was wir mit Mode, mit dem Begriff Mode meinen, oder der Standard in einer Gesellschaft hat sich, verändert sich und hat sich in den letzten Jahrzehnten bei uns massiv verändert. Wir haben diese interessante Definition aus Wikipedia gesehen über Mode. Mode ist ein gesellschaftliches Phänomen, nämlich die kurzfristige Äußerung des Zeitgeistes. Ich finde das so eine zutreffende Definition. Das kurzfristig ist so wichtig. Und die Äußerung des Zeitgeistes. Mode ist nichts anderes als der Zeitgeist, der sich offenbart, der abzulesen ist an den Menschen. Daraus folgt aber etwas. Wenn ich mich also der Mode unterwerfe, wenn ich mit der Mode gehe, dann unterwerfe ich mich wem? Dem Zeitgeist. Es ist nicht anders möglich. Dem Zeitgeist unterwerfe ich mich. Und jetzt haben wir dieses Gedankenexperiment im Kopf und müssen uns fragen, natürlich, die Mode verändert sich so, aber verändert sich denn Gottes Empfinden? Verändert sich denn Gottes Maßstab, verändert sich sein Maßstab, sein Wille, sein Gebot, sein Wort? Ist Gott auch dieser kurzfristigen Äußerung des Zeitgeistes unterworfen? Und denkt er auch, wenn er die heutigen Menschen, und die sich Christen nennen, sieht, wie sie sich kleiden, wie sie handeln, was sie hören, was sie sich anschauen und so, denkt er auch, wir sind jetzt halt in der modernen Zeit angekommen. Und er passt sich dem an und gibt die Richtlinie, schaut, dass ihr noch einigermaßen auf dem Boden bleibt und nicht so weit geht wie die Welt. Genauso denkt der heutige Christ. Die Welt macht so eine Abwinkelung gegen das Böse, gegen das Verdrehte und Perverse. Und wir können einfach mitziehen, nicht auf der gleichen Höhe, aber parallel dazu. Nein, von Gott steht, dass bei ihm keinerlei Veränderung ist. In seinem Wort, in seinen Maßstäben, in seinem Empfinden, in seiner Heiligkeit. Keinerlei Veränderung, kein Wechsel ist dort. Nicht einmal ein Hauch, ein Schatten eines Wechsels, sagt uns Jakobus. Wir haben das, glaube ich, auch schon gesehen, wir sind jetzt auf Seite 14, fast zu oberst, dass es dem Herrn sehr wichtig ist, wie unser Äußeres aussieht. Nicht nur ist ihm wichtig, wie wir vor ihm wandeln, mit welchem Herzenshaltung oder so. Genauso wichtig, in welchem äußeren Erscheinungsbild wir vor den Augen dieser Welt wandeln. Und wenn wir mit dieser Fragestellung sein Wort lesen, dann merken wir ganz deutlich, wie es in seinem Wort festgehalten ist. Zum Beispiel Römer 12, 2, bekannter Vers. Ich hoffe, dass wir ihn auch möglichst auswendig können. Passt euch nicht diesem Weltlauf an. Und wisst ihr, was Weltlauf heißt? Es ist genau das Wort für Zeitgeist. Zeitgeist. Passt euch nicht diesem Zeitgeist an, sondern lasst euch verändern. Und das sollte uns schon sehr viel bedeuten, diese Aussage. Sondern lasst euch verändern. Was heißt das? Wir sind, wenn wir Christen sind, sind wir gut und sind wir auf dem richtigen Weg. Nein, wir brauchen Veränderung. Der ganze Zeitgeist steckt zutiefst noch in uns drin. Auch wenn wir echt wiedergeboren sind. Und das Wort Gottes sagt uns, passt euch nicht oder macht euch nicht gleich diesem Zeitgeist, sondern lasst euch verändern. Wir können es nicht selber tun, die Veränderung. Wir bringen diesen mühsamen, hässlichen Geist nicht aus uns heraus. Aber lasst euch Veränderung durch die Erneuerung eurer Gesinnung. Lasst euch verändern in eurem Wesen durch die Veränderung eurer Gesinnung, nous, dieses Wort, eures Sinnes, eures Denkens. Und beim Thema Herz haben wir gesehen, dass das Denken immer das Herz meint. Denken und Herz sind nicht zu vertrennen voneinander. Alle Gedanken kommen aus dem Herzen. Lasst euch verändern durch die Erneuerung eures Denkens, eures Herzens schlussendlich. Und dann dieser wichtige Nachsatz noch, damit ihr prüfen könnt, was Gottes Willen ist. Damit ihr wisst, damit ihr unterscheiden könnt, was gut und was böse ist, was Gottes Wille ist und was der Zeitgeist ist, damit ihr wirklich leuchtet in diesem verdrehten Geschlecht, damit ihr anders seid als diese verdorbene und verdrehte Welt. Wenn wir Gottes Willen kurz umreißen wollen in Bezug auf unsere Äußerlichkeit, auf unsere Kleidung, dann kommen wir zu dem Resultat, wenn wir das Wort Gottes lesen, was hier in dieser Klammer steht. Unanständigkeit, Weltförmigkeit in der Kleidung. Beurteilt Gottes Wort als Nacktheit, als Blöße. Und das wiederum beurteilt Gottes Wort als Gesetzlosigkeit. Oder Ungerechtigkeit. Wir kommen zu keinem anderen Schluss, wenn wir das Wort Gottes in dieser Thematik lesen. Unanständigkeit, Weltförmigkeit wird von Gottes Wort als Nacktheit beurteilt. Das ist eine ganz grundlegend wichtige Erkenntnis in dieser ganzen Thematik. Und eben umso tragischer ist es ja, dass dieses Thema ein derartiges explosives Potenzial hat und die Menschen derartig von ihren Stühlen reißen kann, dass sie die Hand erheben dagegen und sagen, was predigst du, wie gesetzlich bist du doch? Und Gottes Wort kommt zu einem solchen Schluss. Ich kann es mir nicht anders erklären. Warum das so ist? Warum ist das so explosiv, dieses Thema? Und auch andere, etwas weniger, auch gerade das Thema Musik und so weiter. Aber speziell dieses Thema. Es muss sein, dass die Christen begonnen haben, hier einen mächtigen Götzen zu verehren. Es ist nicht anders möglich. Die Christenheit in Laodicea steckt zutiefst im Götzendienst. Und das ist ein ganz mächtiger Götze. Thema meiner Kleider, Thema, ob ich mit der Mode gehe oder wie ich da eine Haltung habe. Ein ganz mächtiger Götze. Und das Wort Gottes, 1. Korinther 10, warnt uns vor dem Götzendienst. Und der Apostel Johannes in seinem letzten Vers, 1. Johannesbrief, warnt uns davor. Kinder, meidet die Götzen. Es geht an die Gläubigen, nicht an noch nicht Bekehrte. Ja, traurig ist, dass die allermeisten bibeltreuen Gemeinden diese Thematik völlig vermeiden. Genau aus dem Grund. Man hat Angst vor der Explosion. Und damit überlässt man das ganze Feld dem Feind. Und er wird es sofort einnehmen. Und die Menschen, die Gläubigen, prägen. Und dann ist der Kampf zum Vornherein verloren. Mit Gottes Gnade wollen wir dies nicht tun. Wir möchten in unserer Gemeinde darüber sprechen können. Das Wort Gottes darüber fragen können, konsultieren, nachforschen über diese Thematik. Drum machen wir ja auch diese Serie. Es ist tatsächlich ein gefährliches Thema in dem Sinn, dass es ein Potenzial aufweist zur Gesetzlichkeit. Das habe ich auch schon öfters gesagt. Und darum gehe ich dieses Thema so sorgfältig an, dass wir sehen, es geht zuerst um unser Herz, dann geht es um unsere erste, tiefste Liebe zum Herrn Jesus. Und wenn wir das geklärt haben, dann können wir über diese weiteren Themen sprechen. Und darum bitte ich euch auch immer wieder genau zu prüfen, was ich weitergebe, zu reagieren, wenn etwas Falsches dabei ist, wenn etwas, was nicht aus Gottes Wort ist, dabei ist, wo falsch abgeleitet ist oder so, bin ich sehr dankbar um entsprechende Hinweise oder Nachfragen. Aber wir wollen trotzdem definieren, im Licht vom Wort Gottes, was ist denn gemeint mit unbiblischer Gesetzlichkeit, dass wir uns da auch richtig verstehen. Wenn jemand kommt und argumentiert und sagt, das ist falsch, muss er sich natürlich bewusst sein, dass er auch handfeste biblische Argumente haben muss, damit es auch wirklich zu einer fruchtbaren Korrektur wird. Wenn es einfach so aus dem Bauch und wegen dem und Gott ist doch so, seine Gnade ist doch über allem, für ihn ist doch das nicht so wichtig. Wenn es mit solchen Argumenten ist, dann muss ich sagen, dann habe ich kein Musikgehör. Es muss biblisch fundiert sein. Falsche, unbiblische Gesetzlichkeit ist, das steht auf Seite 15 oben, Gesetzlichkeit ist, wenn die Gemeindeverantwortlichen oder die Ältesten zum Beispiel von den Geschwistern in der Gemeinde fordern, dass sie Richtlinien oder Vorschriften erfüllen, die nicht direkt im Wort Gottes so als Gebot stehen, oder Vorschriften, die nicht klar aus den im Wort Gottes gelehrten Grundsätzen abgeleitet werden können. Natürlich ist viel von dieser Thematik, die wir jetzt besprechen, steht nicht wortwörtlich so in der Bibel. Es ist falsch für eine Frau, wenn sie ein T-Shirt trägt, das so so ist. Da gebe ich mich von auf, das stimmt, das steht nicht so in der Bibel. Aber es geht um die Grundsätze, die ganz klar darauf hinzielen und uns eine Richtlinie geben, was Gott denn meint mit zum Beispiel mit Anständigkeit. Das müssen wir ganz genau aus dem Wort ableiten können, aus den Prinzipien, die dort gelehrt werden. Und wenn das nicht der Fall ist, wenn wir keine Prinzipien finden im Wort Gottes, wo wir eine gewisse eine gewisse Vorschrift ableiten können. Und wenn das sie nicht so direkt im Wort Gottes steht, dann ist es Gesetzlichkeit, falsche Gesetzlichkeit. Wenn jemand von den anderen Gläubigen verlangt, das musst du so einhalten. Das ist falsche Gesetzlichkeit. Ja, wir möchten jetzt dort auf Seite 15 zu dieser Frage kommen, zu diesem Abschnitt. Wie kleidet denn Gott den Menschen? Das müsste ja sehr interessant sein zu beobachten, zu sehen, wenn Gott selber die Kleidung bestimmt. Und das ist für mich ein ganz grundlegend wichtiger Abschnitt, was wir jetzt hier besprechen möchten. Damit wäre eigentlich das ganze Thema abgehandelt. Wir haben schon gesehen, dass es für Gott überhaupt nicht nebensächlich ist, wie der Mensch gekleidet ist. Er sagt nicht zum Beispiel, wie jemand sich kleidet, ist nicht wichtig. Hauptsache, das Herz ist in Ordnung. Gott macht keine solche Aussage, wie wir die heute tausendfach hören, in ähnlicher Formulierung. Wie sich jemand kleidet, ist doch nicht wichtig. Hauptsache, das Herz ist in Ordnung. Gerade die Kleidung eines Gläubigen zeigt, ob sein Herz nach Gottes Willen fragt oder lieber selber bestimmt. Weil wir müssen uns bewusst sein, als Gläubige, was haben wir in Philipper 2 gelesen? Sollen wir leuchten wie ein Himmelslicht in dieser verdorbenen Welt. Das heißt, unser Äußeres ist sehr wichtig. Als Gläubige legen wir Zeugnis ab für unseren Herrn mit unserem Äußeren, ob uns das passt oder nicht. Ob wir dagegen rebellieren und sagen, nein, es kommt doch einmal auf mein Herz drauf an und ich liebe die Menschen so sehr und will ihnen Jesus bringen. Mit unserem Äußern sind wir ein Zeugnis für den Herrn. Wir repräsentieren ihn. Nicht nur mit unserer Kleidung, auch mit unserer Haartracht, mit der Art und Weise unseres Schmuckes und so weiter. Und der Grundsatz gilt, passt euch nicht diesem Zeitgeist an. Kommt mir immer wieder dieses Extrembeispiel in den Sinn, von diesem Bild aus einer Missionszeitschrift, von einer Mission, die haben wir vor Zeiten auch noch unterstützt, im Osten mit zwei jungen Teenager-Girls, die von Tür zu Tür gehen, geistliche Literatur verteilen. Mini, mini, mini Shorts, bauchnabelfrei. Von Tür zu Tür, von Jesus erzählen. Es tut mir leid, das ist pervers. Das ist meiner Ansicht nach pervers. Schon ganz am Anfang der Bibel, unmittelbar nach dem Sündenfall, sehen wir, wie Gott selber den Menschen kleidet nach seinem Willen. Lasst uns doch aufschlagen, 1. Mose 2. Erster Mose 2, 25. Dieser Vers, den kennen wir alle so gut. Und sie waren beide nackt, der Mensch und seine Frau. Und sie schämten sich nicht. Wir realisieren gut hier, dass die Nacktheit von Adam und Eva, so wie Gott sie geschaffen hat, vor dem Sündenfall überhaupt kein Problem war. Die Nacktheit vor dem Sündenfall war weder verwerflich noch sonst irgendwie problematisch. Adam und Eva wussten überhaupt nichts von Sünde. Sie wussten nichts vom Bösen. Dass es etwas geben könnte, das sich gegen Gott auflehnen würde. Das kannten sie nicht. Das war für sie undenkbar. Und deshalb zum Beispiel brauchten Adam und Eva noch gar kein Gewissen. Sie brauchten kein Gewissen. Sie kannten Sünde und das Böse überhaupt nicht. Aber die Sünde hat dann ihr Herz, ihre Gesinnung, ihre Gedankenwelt total verändert und verdorben. Total verdorben. Die Gedanken des Herzens wurden durch und durch böse durch die Sünde. Sie wurden begehrlich. Sie wurden unrein, unheilig. Sie wurden rebellisch gegen Gott. Welche Tragik. Lesen wir 1. Mose 3, 4, Vers 7, 4 bis 7. Da sprach die Schlange zu der Frau: Keineswegs werdet ihr sterben, sondern Gott weiß, an dem Tag, da ihr davon esst, werden eure Augen geöffnet und ihr werdet sein wie Gott und werdet erkennen, was gut und böse ist. Und die Frau sah, dass von dem Baum gut zu essen wäre und dass er eine Lust für die Augen und ein begehrenswerter Baum wäre, weil er weise macht. Und sie nahm von seiner Frucht und aß, und sie gab davon auch ihrem Mann, der bei ihr war, und er aß. Da wurden ihnen beiden die Augen geöffnet. Und sie erkannten, dass sie nackt waren. Und sie banden sich Feigenblätter um und machten sich Schurze. Ja, was für ein bemerkenswerter Zeitpunkt hier. Wir realisieren eines in diesen paar wenigen Versen. Mit der Sünde kam eben sofort das Gewissen. Sofort kam das Gewissen in ihr Innerstes. Nämlich die Fähigkeit zu erkennen, was gut und böse ist. Das ist das Gewissen. Die Fähigkeit zu erkennen, was gut und böse ist. Und was ich so unerhört interessant finde an dieser Stelle, das allererste, was ihnen in diesem neuen Zustand auffiel, als gut bzw. als böse, war, dass sie nackt waren. Und nicht zum Beispiel, dass sie plötzlich ein böses Herz hatten, dass sie plötzlich böse Gedanken oder eine böse Zunge hatten. Davon steht noch nichts. Das allererste, was ihnen auffiel, sie waren nackt. Und daraus folgt, das Erste, das sie taten, nachdem die Sünde von ihnen Besitz genommen hatte, sie bedeckten ihre Nacktheit. Ja, wie denn? Was haben sie denn gemacht? Sie haben wahrscheinlich etwas größere Blätter gesucht und haben sich eben bedeckt. Wir wissen nicht genau, wie das diese Bedeckung war. Aber die Formulierung zeigt, dass es doch allerhöchstens so gürtelartig war um ihre Hüften. Sie machten sich Schurze. Wie haben sie denn die Blätter zusammengeheftet? Durch irgendwelche Lianen oder was auch immer. Sie kannten ja noch nichts, wie sie sich jetzt kleiden sollten. Aber sofort wollten sie sich bedecken. Und dabei kleideten sie sich nach ihrem eigenen Gutdünken. Wie nämlich nach ihrem bösen Herzen jetzt. was wir ganz sicher sein können, dass bei diesem Schurz aus Feigenblätter Brust, Bauch, Schenkel entblößt blieben, nackt blieben. Und jetzt wird es immer interessanter. Jetzt geht das ja weiter. Gott war ja nach seiner Gewohnheit, kam er in der Kühle des Abends, um mit Adam zu wandeln. Und er kommt auch jetzt. Und da war tatsächlich der Adam und die Eva nicht mehr da, wo sie sonst immer waren. Sie versteckten sich. Warum? Wegen ihrem Gewissen. Sie wussten jetzt, was gut und böse war. Und sie versteckten sich und Gott rief den Menschen, wo bist du? Und was sagt er im Vers 10? Und er antwortete, ich hörte deine Stimme im Garten und fürchtete mich, denn ich bin nackt. Darum habe ich mich verborgen. Ist das nicht interessant, seine Begründung? Ich fürchtete mich vor dir, du allmächtiger Gott, denn ich bin nackt. Seine selbst erwählte Kleidung half ihm nichts plötzlich. Solange das Gott nicht da war, nur die Eva, war es in Ordnung. Kaum wollte Gott ihm begegnen, packte ihn die Furcht und das schlechte Gewissen mit seinem Schürzchen und sagte, Herr, ich fürchte mich, ich bin nackt. Verstehen wir das? Verstehen wir, was Gottes Richtlinien sind für Nacktheit? Lesen wir noch Vers 11. Da sprach er, Gott sprach zu Adam, wer hat dir gesagt, dass du nackt bist? Hast du etwa von dem Baum gegessen, von dem ich dir geboten habe, du solltest nicht davon essen? Wir können aus diesem Vers sehen, dass nicht eigentlich dass Nacktsein an und für sich das Böse war, sondern das, was in dem bösen, verdorbenen, begehrlichen Herzen durch die Nacktheit ausgelöst wird. Gott hat die Nacktheit geschaffen. Er hat den Menschen so geschaffen. Und was hat er gesagt? Und siehe, es war sehr gut. Und wir wissen, im Ehebett, genau im Ehebett, hat diese Nacktheit ihre volle Berechtigung und ihren Gott wohlgefälligen Platz. Genau dort und nur dort. Nicht Gottes Schöpfung ist das Problem. Nicht Gott hat das Problem verursacht, dass er den Menschen so geschaffen hat, sondern die Sünde Satans ist das Problem. Und durch die ganze Menschheitsgeschichte fällt uns auf, dass Satan immer ganz besonders die Sünden, die aus der Nacktheit resultieren, gebraucht, um die Menschen zu Fall zu bringen und zu zerstören schlussendlich. Und zwar nicht einfach nur so diese ganz plane und offensichtliche Nacktheit. Nein, die Nacktheit in der perfidesten Form, nämlich bereits schon mit allem, was nur aus der Ferne an Nacktheit erinnert. Das ist das, was der Sündenfall, die Sünde, vor allem auch im Mann, auch in der Frau, aber vor allem im Mann angerichtet hat. Dass diese ganze Kaskade von Gedanken in seinem bösen Herzen ausgelöst wird, nicht nur von der breiten, offensichtlichen Nacktheit, sondern nur schon von allem, was nur im Entferntesten daran erinnert. Und genau deshalb vermittelt Gottes Wort so klare Grenzen zwischen Anstand, Keuschheit nach Gottes Definition und zwischen sündiger Nacktheit bzw. Unreinheit. Klare, verständliche, nachvollziehbare, prüfbare Grenzen, die wir mit unserer täglichen Erfahrung dauernd nachprüfen können und sagen müssen, genau so ist es. Gott, du hast Recht in allem. Gott bestimmt, was anständige und ihm wohlgefällige Kleidung ist. Bist du dir das bewusst? Gott bestimmt. Nicht dein oder mein Stilempfinden. Nicht einmal dein Ehemann oder deine Ehefrau kann bestimmen, was für dich Gott wohlgefällige Kleidung ist. Auch nicht die Ältesten oder der Prediger bestimmen, was Gott wohlgefällige Kleidung ist. Und am allerwenigsten sollten es Zeitgeist und Modeschöpfer dieser Welt bestimmen, was unsere Garderobe zu sein hat. In dieser Serie soll es einzig und allein darum gehen, um Gottes Maßstab für anständige Kleidung. Ich kann das einfach fast nicht genug betonen. Es geht um Gottes Maßstab gemäß seinem Wort. Und wir haben mit diesen paar Versen aus dem Ganzen, ganz am Anfang des Wortes Gottes, schon so viel gemerkt von den Grenzen, die Gott setzt. Wir wollen noch weiterlesen, wie Gott denn nun den Menschen und seine Frau kleidet, Vers 21. Im 1. Mose 3, Vers 21. Und Gott, der Herr, machte Adam und seiner Frau Kleider aus Fell und bekleidete sie. Kleider aus Fell. Das Wort, das hier für Kleider gebraucht wird, wird zum Beispiel, das hebräische Wort wird zum Beispiel in Jesaja 22, 21 mit Gewand oder Leibrock übersetzt. Und zwar ist damit ein den ganzen Körper bedeckendes Kleidungsstück gemeint. Oder eine andere Stelle, wo wir das Wort finden, 2. Samuel 13, 18, diese bezeichnende Stelle von dieser üblen Schandtat vom Amnon an seiner Schwester Tamar, wie er sie mit List verführte, um sie auf gemeinste Art und Weise vergewaltigen zu können und sie nachher wegzuschmeißen wie ein totes Tier. Diese schändliche Tat. Und dort wird auch das Kleid Tamars beschrieben. Und sie trug eben so ein langes Kleid. Buntes Kleid wird dort beschrieben. Das gleiche Wort wird hier gebraucht für die Kleider aus Fell, die Gott Adam und Eva machte. Wir können daraus mit Sicherheit sagen, dass Gottes Kleider für Adam und Eva mit Sicherheit ihren Brustbereich bedeckten. Gott hat ihr, der Frau vor allem, diesen Bereich klar verhüllt mit dem Fell. Und so fragt man sich heute oft, wie kann eine gläubige Frau diesen Bereich in aller Öffentlichkeit freilegen? Mit einem Ausschnitt, der nicht tief genug sein kann. Oder möglichst deutlich diesen Bereich sich abzeichnen lassen. Wenn wir alle Stellen in der Bibel durchlesen, wo Kleider vorkommen, dann merken wir, dass Kleider in der Bibel immer eine Funktion haben. Ich meine, auch in unserem Leben. Heute haben Kleider immer eine Funktion, aber oft eine total andere Funktion als das, was sie in der Bibel haben. Die Kleider haben in der Bibel immer die Funktion zu verhüllen. hüllen oder zu umhüllen. Das heißt, das Darunterliegende unsichtbar zu machen. Schlichtwegs unsichtbar zu machen. Und sie haben nicht die Funktion des Umklammens, um das Darunterliegende möglichst deutlich sich abzeichnen zu lassen. Das ist nämlich genau die Zielsetzung, die heute die Modeindustrie hat. Keine andere. Das ist die Hauptzielsetzung der Kleidung. Vor allem natürlich bei der Frau. So zu sein, dass möglichst viel sich abzeichnet. Es ist völlig entgegengesetzt, die Funktion der Kleider in der Bibel. Wie kommen wir darauf, als Nachfolger Jesu Christi, als Jünger Jesu, zu denken, wir hätten die Freiheit, das zu ändern? Und Gottes Kleider für Adam und für Eva verhüllten mit Sicherheit auch ihre Schenkel. Dieses Wort wollen wir auch noch kurz anschauen. Wir finden in der Bibel viele Hinweise darauf, was Gott als eben nackt beurteilt oder als bloß, Blöße. Zum Beispiel gerade auch in Bezug auf die Schenkel, wenn wir da noch kurz Jesaja 47 aufschlagen. Wir haben das Kapitel ja kürzlich auch im Männergebet gelesen. Jesaja 47, dieses eindrückliche Kapitel über den bevorstehenden Fall von Babylon. Ein Kapitel, das sich noch längst nicht erfüllt hat, dass niemand auf die falsche Idee kommt. Das ist kurz bevorstehend, was hier beschrieben steht. Und da in diesen Bildern spricht Gott zu dieser Jungfrau in Anführungszeichen namens Babylon. Steig herab und setz dich in den Staub, o Jungfrau, Tochter Babel. Setze dich auf die Erde ohne Thron, du Tochter der Chaldäer, denn man wird dich nicht mehr die Verwöhnte und Verzärtelte nennen. Es geht um den Fall, um den tiefen Fall dieser, schlussendlich wird es die Hure aus Offenbarung 17 sein, mit allem, was dazugehört. Und dann wird dir gesagt, nimm die Mühle hervor und mahle Mehl, Zeichen für die Unterste der Mägde, die das Mehl mahlen muss. Von einem höchsten Thron wirst du an die unterste Stelle gesetzt werden. Mahle Mehl. Nimm deinen Schleier ab und hebe die Schleppe auf. Entblöße die Schenkel. Wate durch die Flüsse. Deine Blöße soll enthüllt und deine Schande gesehen werden. Und so weiter. Das Entblößen der Schenkel ist in Gottes Augen Nacktheit. Darum geht es mir hier. Das Entblößen der Schenkel ist in Gottes Augen Nacktheit. Das hebräische Wort für Schenkel meint, und hier staunen wir über die Genauigkeit des Wortes Gottes, es meint spezifisch den Bereich des Oberschenkelknochens, sprich Femur auf Lateinisch. Das Femur ist gemeint mit diesem Wort. Entblöße deine Schenkel. Und der Femur, dieser Oberschenkelknochen, beinhaltet nun einfach mal auch das Knie. Auch das Knie. Der wesentliche Teil des Knies ist gebildet vom Femur, vom Oberschenkelknochen. Die Stelle sagt also unmissverständlich, wenn eine Frau Knie- und Oberschenkelbereich freilegt, bedeutet das Blöße oder Nacktheit. Und hier musste sie es tun, als Gericht Gottes an ihr. Ihre Blöße aufdecken. Ich bin einfach immer wieder erstaunt über die Genauigkeit des Wortes Gottes. Warum? Wenn wir eine Umfrage unter Männern machen würden, was ihnen an freiliegenden Körperpartien oder Hautpartien bei Frauen ins Auge sticht. Dann merken wir sofort, unmittelbar sofort, die Bibel hat völlig recht. Sie hat einfach total recht. Wenn Männeraugen eine Frau sehen, die ist bedeckt und irgendwo sieht man die Unterschenkel, die Füße und so weiter, ist das in aller Regel für einen normalen Mann überhaupt kein Problem. Sobald dass das Knie sichtbar wird, ändert sich das. Und da, wenn Männer ehrlich sind, ehrlich antworten, wird sich das durch das ganze Band hindurch bestätigen. Sobald dass das Knie sichtbar wird, passiert einfach etwas. Es ist, deshalb ist das im Buch Privatsache Kleidung, ist ja diese Umfrage unter Männern, was für sie eine Falle darstellt an weiblicher Kleidung, ist ja so offenlegend. Und wir werden versuchen, hier und da etwas daraus vorzulesen. Das Wort Gottes hat immer recht. Und nicht der Zeitgeist, der, wenn jemand das heute so offen ausspricht, ihn völlig lächerlich macht. Wie lächerlich, wenn der das schon ein Frauenknie unangepasst findet. Nein, ich weiß, dass ich auf der Seite des Wortes Gottes bin. Gemäß vielen Stellen in der Bibel wird auch ein Mensch, der zum Beispiel nur in seinem Unterkleid auftritt, bereits als nackt beurteilt. Und da gibt es erstaunlich viele Stellen, auf dem nächsten Skript werden sie aufgeführt sein, eine ganze Anzahl von Stellen, wo das klar ausgedrückt wird. Nacktheit bedeutet, nicht mit dem Oberkleid bekleidet zu sein, das bedeckt, verhüllt, verbirgt. Ja, mit diesem Abschnitt sind wir eigentlich, wie gesagt, haben wir schon das Entscheidende gesagt, was für ein Gotteskind sich überhaupt die Frage stellt. Wie möchte Gott, dass ich mich kleide? Und eigentlich könnten wir dieses Thema verlassen, mit dem, was wir aus der Bibel gelesen haben. Aber der Zeitgeist, gerade auf diesem Gebiet und diese globale Rebellion gegen Gottes Ordnungen gebietet uns, dass wir noch weiter in die Tiefe darüber gehen und uns noch das Thema müssen wir einfach noch ganz konkret weiter vertiefen. Und wir wollen es weiter tun anhand dieser vielen Stellen, die wir finden im Wort Gottes. Ja, ich möchte zum Schluss vielleicht doch nur eine oder zwei Seiten noch vorlesen aus diesem Buch. Da ist ja das letzte Kapitel, heißt ja Umfrage unter Männern zum Thema Frauenbekleidung. Wir versuchen jeweils so einen kurzen Abschnitt davon vorzulesen. Es gibt wirklich sehr eindrückliche Äußerungen von ganz normalen Männern aus Gemeinden, aus bibeltreuen Gemeinden, wo David Cloud diese Umfrage damals gemacht hat. Ich möchte heute nur kurz vorlesen, um was es ging, wie die Fragestellung war und wie die Reaktion darauf war. Unter Männern, die Mitglieder bibeltreuer Gemeinden sind, führte ich die folgende Umfrage durch. Welche der folgenden Kleidungsstücke für Frauen bergen deiner Ansicht nach ein echtes Verführungspotenzial? Und dann wird aufgezählt, was das zu diesen Kleidungsstücken konnten sich die Männer dann äußern. Das waren kurze bzw. zu kurze Röcke, enge Röcke, geschlitzte Röcke, lange Röcke mit Schlitzen bis zu den Knien, ärmellose Blusen, tief ausgeschnittene Blusen und Kleider, enge Blusen, durchsichtige Blusen, T-Shirts, Kleider mit V-Ausschnitt, eng anliegende Jeans, weitgeschnittene Hosen, Shorts, einteilige Badeanzüge. Das war die Auswahl an Garderobe, zu der er eine Stellungnahme bat oder wo man ankreuzen konnte unter diesen Männern. Und dann schreibt er, mit dieser Umfrage wollte ich den Mädchen und Frauen in bibeltreuen Gemeinden helfen, zu verstehen, wie Männer denken. Und zwar nicht nur ungläubige Männer oder christliche Männer im Allgemeinen, sondern eben die bibeltreuen, gläubigen Brüder aus ihren Gemeinden. Auf meinen Aufruf hin wurde ich geradezu mit Antworten überschüttet. An einem Tag erhielt ich über 100 E-Mails von Männern zwischen 24 und 74 Jahren aus aller Welt. Und dies war am Wochenende. Auch jetzt, 1,5 Wochen später, kommen immer noch Rückmeldungen. Dies zeigt mir, dass es den Männern ein Anliegen ist, den Frauen verständlich zu machen, wie sie diese Dinge sehen. Wie du merken wirst, sind die Antworten sehr ernst. Viele Männer leiden bis zur Mutlosigkeit darunter, dass die Lust eine solch starke Versuchung in ihrem Leben darstellt, was sie auch zugeben. Einige baten mich eindringlich darum, die Frauen wissen zu lassen, dass die Art ihrer Kleidung dabei eine wichtige Rolle spielt. Frauen müssten unbedingt verstehen lernen, was sie damit bei den Männern auslösen. Und vielleicht noch die erste Antwort eines Mannes. Danke für die Umfrage. Ganz offen unter Brüdern in Christus gesagt, dieses Gebiet ist für mich die größte Herausforderung überhaupt. Ich bin vor 8 Jahren zum Glauben gekommen, aber die Augenlust ist ein gewaltiges Problem für mich, wie für alle Männer. Ich brauche täglich Gottes Hilfe, um mich davon fernhalten zu können. Kurze Röcke, enge Blusen, geschlitzte Kleider, wo du auch hinkommst. Man kann keine Reklametafel anschauen, Zeitschriftenständer bei Warteschlangen, Internetanzeigen. Ob man in den Park geht oder ein Geschäft betrifft, es ist einfach überall. Und ich muss jeden Tag darum bitten, mich von sündigen Begierden fernzuhalten. Ich wünschte mir, ich wäre in einer guten, bibeltreuen Gemeinde aufgewachsen und man hätte mir gezeigt, wie man sich von solchen Sünden fernhält. Als Antwort auf Ihre Umfrage möchte ich sagen, dass alles Probleme bereitet, was kurz und eng ist. Ich freue mich schon auf die kalten Winter im Norden, wenn sich die Frauen wieder warm einpacken. Ja, so wollen wir hier und da so ein Zeugnis uns anhören. Viele sind wirklich sehr, sehr bemerkenswert. Und wie David Cloud schreibt zur Einleitung, es ist eine große Ernsthaftigkeit. Und wenn wir eben daran denken, wie Gott den Menschen gekleidet hat, was seine Ansichten sind zu diesem Thema, dann verstehen wir immer besser, wie wahr das ist, dass dieses Thema purer Götzendienst ist heute. Götzendienst in den christlichen Gemeinden. Ich möchte noch beten. Ja, Herr Jesus, dir wollen wir von Herzen danken, dass wir überall und immer wieder dürfen aus deinem Wort verstehen und Antworten bekommen. Dass wir immer wieder auch dürfen, gerade bei dir Vergebung erhalten, für all die Sachen, die, wenn wir dein Wort lesen, uns auffallen, uns bewusst werden. Einfach, wo sich unser Gewissen regt und wo wir merken, dass wir ganz falsch gewickelt haben. Dass es nichts gibt, wo wir dich nicht dürfen bekennen, dürfen Vergebung erhalten, dürfen aufstehen und weitergehen. Und dürfen wissen, du willst auch die Hilfe und Kraft geben. Den Weg wirklich zu gehen bis ans Ziel. Ich danke dir, Herr, dass es heute noch möglich ist, dir nach deinen biblischen Prinzipien nachzufolgen und zu gehorchen. Und dein Wort zu verstehen, dies von deinem Wort dürfen genährt und geschützt, bewahrt und behütet werden. Gib du doch einem jeden Kraft, der jetzt auch heute Abend da ist, das Gehörte noch zu verarbeiten, darüber nachzudenken, zu bewegen im Herz und vor allem vor dir, du treuer Herr und Heiland. Und schenk du doch, ja, Weichheit in unsere Herzen. Schenk du doch, Herr, dass wir sehen, wie tragisch das ist, wenn wir einem Götzendienst frönen. Wenn du so nach vor der Tür bist und wie der Adam plötzlich du dastehst und nach uns fragst, wo werden wir sein? In welchem Zustand werden wir uns befinden? Herr, hilf du uns, dass wir uns von dir einfach korrigieren lassen, dass wir auch ein bußfertiges Herz dürfen uns schenken von dir und dass wir dürfen nach deinem Wohlgefallen wandeln, Herr. Amen.